Nicht soll Titania unter Menschen gehen in diese Welt, wo niemand sie versteht, wo 100.000 Gaffer sie umstehen, neugierig flüsternd, seht, Dienerin, seht. Wo Missgunst neidisch pflegt, ihr nachzuspähen, die jede ihrer Handlungen verdreht. Sie kehre heim in jene Regionen, wo ihr Verwandte schönere Seelen wohnen.
In Folge 3 haben wir Elisabeth auf Sinnsuche erlebt. Die rastlose und ruhelose Kaiserin, die reist und reitet, die nach Bildung und körperlicher Ekstase sucht. Sie ignoriert Verpflichtungen und macht nur, wonach ihr der Sinn steht. Ob das eine größer gedachte, emanzipatorische Geste war oder doch eher purer Egoismus, mir ist das nicht so ganz klar geworden. Was ich aber gemerkt habe, seit ich mich intensiver mit Elisabeth auseinandersetze, genau das ist das Spannende. Diese Uneindeutigkeit, der Raum für Spekulation und Interpretation. Da habe ich eine Tiefe in der Person entdeckt, die mir bisher in allen Sissy-Darstellungen eigentlich gefehlt hat. Deswegen setzen wir heute doch einfach genau dort an, gehen noch mehr in die Tiefe, versuchen Elisabeth noch ein bisschen besser kennenzulernen. Wir gehen der Frage nach, woran glaubt Elisabeth? Und wie viel ist sie eigentlich bereit, aufs Spiel zu setzen, um für ihre Überzeugung einzustehen? Mein Name ist Tim Pommerenke und in Folge 4 beschäftigen wir uns mit Elisabeths Verhältnis zum Glauben, zur Macht und zur Politik. Wenn man sich in das 19. Jahrhundert versetzt, ist doch eigentlich klar, so ganz ohne Kirche kann die ganze Geschichte gar nicht ablaufen. Das hat sich auch Alfons Schweigert gedacht. Der Münchner Autor und Biograf setzt sich schon lange mit Elisabeth auseinander. In seinem neuen Buch Elisabeth und ihr Gott hat er sich zuletzt intensiv mit ihrem Glauben auseinandergesetzt. Tatsächlich hatte ich über das Thema bisher wenig gehört. Deswegen habe ich ihn einfach mal angerufen, um mehr darüber zu erfahren. Er vertritt eine ganz klare These.
Dass sämtliche Fragen, die Elisabeth betreffen, sämtliche Eigenarten und Ticks im Grunde genommen nur verstehbar sind, wenn man ihre Einstellung zum Glauben, zur Kirche und zu Gott versteht.
Wäre so ja ganz einfach. Elisabeths Rebellion gegen ihr Leben als Kaiserin, alles eine Glaubensfrage. Hören wir doch mal, wie Alfons Schweigert das begründet.
Es ist auch die Kritik an der Kirche, die ja in Österreich zu ihrer Zeit eine ganz besondere Rolle gespielt hat. Staat und Kirche waren auf engstem miteinander verbunden und sie hat ständig Beispiele bekommen, wo sie ihre Kritik an Gott, wo sie ihre Kritik an der Kirche, wo sie ihre Kritik am Glauben ansetzen konnte. Welche Einstellung die Kirche zur Frau hat. Die Kirche hatte für sie eine lächerliche Einstellung zur Frau. Die Frau sollte dem Mann untertan sein. Sie war Kindergebärerin. Sie sollte für die Familie da sein. Aber so einen Irrsinn wie die Kaiserin, herumzureiten, Sport zu treiben, nicht zu Hause bei ihrem Mann zu sein, sondern sich herumzutreiben in der Welt auf Reisen, gefährliche Ritte zu machen wie Männer. Das geht doch nicht. Das ist gegen den Willen Gottes. Da hat sie nur den Kopf schütteln können.
Die getriebene Elisabeth, die alles, was sie macht, exzessiv macht, die keine Ruhe findet. Wenn ich so drüber nachdenke, fallen mir doch sogar spontan ein paar Personen ein, die genauso ticken. Sogar aus meinem Freundeskreis. Aber einen Gottesbezug habe ich da irgendwie noch nie gesehen. Vielleicht sind es einfach andere Zeiten. Bei Elisabeth sieht Alfons Schweigert genau das als das zentrale Thema.
Sie will irgendetwas finden und sie sucht permanent eigentlich Gott zu erreichen. Und sie erreicht ihn aber nicht. Und wenn sie ihn erreicht, dann ist er so ein widersprüchlicher Gott, dass sie also ständig mit ihm hadert. Sie können hergehen und können alles abklopfen. Hat es irgendwo mit Gott oder Glaube zu tun? Sie werden überall Belege finden, dass dem so war. Und drum ist es so schade, dass bisher immer nur gesagt wird, na ja, die Kaiserin war halt komisch, gell? Die hat halt so ihre Ticks gehabt. Diese Ticks haben einen Grund, die haben eine tiefere Ursache. Und diese tiefere Ursache, erst wenn man die erkennt, dann weiß man eigentlich, warum die Kaiserin so gehandelt und gelebt hat, wie sie das getan hat.
Das möchte ich ein bisschen besser verstehen. Wie ist es denn in diesem Glauben oder in dieser Auseinandersetzung mit Gott genau begründet? Also wenn wir über die Ticks reden, wenn wir über die verschiedenen Ausprägungen, ihre Schönheitsstreben, ihr sportliche Seite. Wie genau ist denn da die Verbindung herzustellen?
Dieses Hin- und Hergerissensein, das bestimmt eigentlich alle ihre Handlungen. Wenn sie hergehen und es rast die Berge in einem wahnsinnigen Tempo hoch, dass die ganzen Hofdamen mit halbem Herzinfarkt liegen bleiben. Sie fahrt mit dem Schiff aufs Meer hinaus und es ist ein Sturm. Die Hofdamen verkriechen sich in der Kajüte, fangen zu kotzen an. Sie steht oben und genießt das. Das ist für sie das Zeichen der Macht. Das Meer ist eine unheimliche, kraftvolle Sache. Und ich, Kaiserin Elisabeth, genieße diese Wucht, diesen Sturm. Der brodelt ja in mir selber. Das genieße ich. Das ist wunderbar. Und das will ich auch in Zukunft irgendwo auskosten. Und drum ist sie so völlig unberechenbar. Sie schätzt die Gefahr oder missachtet auch die Gefahr. Ja, sie sucht die Gefahr.
Dieses ständige Ausloten, wie weit kann ich noch gehen? Das sieht Alfons Schweigert sehr eng verknüpft mit Elisabeths Befreiungskampf. Wenn selbst der Wiener Hof sie nicht in die Schranken weisen kann, wenn sie dem Kaiser als Alleinherrscher die Stirn bietet, wer soll denn da noch kommen, um es mit ihr aufzunehmen?
Ihr ganzes Leben ist sie um ihre Macht bemüht. Ein Satz, und jetzt sind wir wieder bei der Religion. Der Gott gegenüber wirft sie nämlich vor, Gott, du machst das, was du willst. Denn, und jetzt kommt der Satz, der Mächtige hat immer Recht. Gott hat immer Recht, aber ich, Kaiserin Elisabeth von Österreich, bin hier im Lande die Mächtige und ich habe immer Recht. Ich lasse mir vom Volk nicht reinreden, ich lasse mir von den Ministern nicht reinreden, vom Kaiser nicht, von der Schwiegermutter nicht, ich lasse mir auch von meinen Kindern nicht reinreden. Ich bin absolut frei und meine Freiheit geht über alles, denn der Mächtige hat immer Recht und ich bin der Mächtige. Das heißt, sie setzt sich im Grunde genommen mit Gott gleich.
Ja, ich weiß, wir sind schon wieder beim Thema Macht. Aber bei Elisabeths Geschichte ist das einfach ein so zentraler Punkt. Lasst uns deswegen noch mal ein bisschen genauer auf das Thema eingehen. Was ist eigentlich Macht? Und konkret gefragt, wer ist denn nun eigentlich der oder die mächtige Person am kaiserlichen Hof? Gehen wir mal ganz kurz ein wenig in die Theorie. Wir machen dieses Gedankenspiel mal mit der Machtdefinition des Soziologen Max Weber. Der sagt, Macht bedeutet jede Chance, innerhalb einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen, gleich viel worauf diese Chance beruht. Und um das direkt konkret anzuwenden, beziehen wir das doch mal auf die Situation am Hof. Zum Glück für uns ist die Konstellation in einer Monarchie ziemlich simpel. Franz Josef war als Kaiser der Alleinherrscher, der legitimierte Machthaber. Was ihm widerstrebt, wird, wenn es hart auf hart kommt, nicht gemacht. Aber mir scheint, Zeit seines Lebens haben es immer wieder Menschen geschafft, die eben in sozialen Beziehungen zu ihm stehen, ihre Ideen bei ihm durchzudrücken, auch wenn sie ihm vielleicht nicht zu 100% zugesagt haben. Zuerst war das seine Mutter, die Erzherzogin Sophie. Sie hat ihren Sohn mit 18 Jahren auf den Thron gesetzt, einen unerfahrenen Herrscher, und hat die Geschicke im Hintergrund einfach selbst gelenkt, so ganz ohne Amt. Diesen Einfluss von Sophie bekam auch Elisabeth zu spüren. Doch je länger sie am Hof war, desto mehr realisierte sie, wenn ich es schaffe, den Kaiser auf einer persönlichen Ebene zu kontrollieren, dann habe ich die Macht. Und je mehr sie dieses Blatt ausspielte und der Kaiser sich fügte, desto weniger Einfluss hatte Sophie. Die starb im Jahr 1872. Aber mir scheint, zu diesem Zeitpunkt hatte Elisabeth Franz Josef ohnehin schon ziemlich in der Tasche.
Am Anfang war sie ja in Franz Josef verliebt. Und warum? Weil sie geglaubt hat, der ist so ein Mächtiger. Bis sie gemerkt hat, dass er bloß ein Mama-Bubi war. Und weil er ein Mama-Bubi war, ist das Ganze also den Bach hinuntergegangen. Und sie hat darunter zu leiden gehabt. Und der Franz Josef hat das hinten und vorne nicht kapiert, was er da eigentlich für eine Frau hat. Und hat er halt gekuscht und ist ihr zu Füßen gekrochen.
Den ultimativen Beweis, wer in dieser Beziehung Oberwasser hat, den erbringt Elisabeth im Jahr 1885. Eine Trennung vom Kaiser ist nach wie vor undenkbar. Elisabeth ist mächtig, aber die Kirche, die ist mächtiger. Deshalb tut sie alles, um die äußere Form zu wahren, die heile Fassade aufrechtzuerhalten, aber sich innerhalb dieses Konstrukts der Ehe trotzdem entbehrlich zu machen. Die Rolle als Frau an Franz Josefs Seite, eigentlich ihre Rolle, besetzt sie komplett pragmatisch einfach ganz neu.
Da ist sie 48 Jahre alt und dann sagt sie so, jetzt habe ich eigentlich alles erreicht, aber ich bin immer noch verheiratet. Und die Hochzeit ist eine widersinnige Einrichtung. Also muss ich irgendwo die Ehe auch endlich beenden. Und jetzt beginnt bei ihr nicht die Verschrottung der Ehe, sondern die Verschrattung der Ehe. Sie lernt jetzt die Katharina Schratt kennen, weiß, der Kaiser schaut die ganz gerne an. Und was tut sie? Ist das nicht unverschämt? Sie geht her als Ehefrau und sagt, no, ich bin ja da und unterwegs. Na, sollst deine kleine Kathi haben, diese kleine pummelige Din, wie sie es nennen. Ja, lass dir von ihrem Kugelhut Kupfer in der Früh bringen. Und wenn du das ein bisschen irgendwo antappst, kannst du das auch. Ich habe eh kein Interesse mehr daran. Das heißt also, sie wirft eigentlich eine Mätresse mit ihrer Unterstützung dem Franz Josef zu Füßen. Und der Lalli, muss ich schon fast sagen, sitzt dann da und lässt sich auch das noch bieten.
Das ist tatsächlich eine Nummer. Aber so oder so ähnlich lief es ja. Nachdem Elisabeth die Schauspielerin Katharina Schratt kennengelernt hatte und wusste, Franz Josef ist interessiert, hat sie ihre Chance gesehen. Dass Herrscher zu dieser Zeit Mätressen hatten, galt als ziemlich normal. Franz Josef ist da keine Ausnahme. Aber wie Elisabeth diese Beziehung förderte, ist schon beachtlich. Auch hier bleibt sie die Starke, die Handelnde. Sie macht sich selbst entbehrlich. Und hier sehen wir einmal mehr Elisabeths Macht. Der Kaiser war zwar noch immer in seine Frau verliebt, aber statt sich durchzusetzen, fügte er sich in ihren Plan. Und trotzdem, die Hoffnung, Elisabeth nahe zu sein, die hat er nie aufgegeben. Er hat dafür einiges unternommen und es sich und die Bevölkerung auch einiges kosten lassen. Natürlich war ich auch im Schloss Schönbrunn. Das gehört bei einem Wien-Besuch ja wohl dazu. Schönbrunn war das Schloss von Franz Josef. Hier wurde er geboren. Hier hielt er sich am liebsten auf und später verlegte er auch den großen Teil seiner Amtsgeschäfte von der Hofburg hierher. Das gigantische Anwesen mit dem riesigen Park liegt ein wenig entfernt vom Zentrum. Und so schön es hier auch ist, mein Eindruck war, über Elisabeth erfahre ich hier wenig. Dafür muss ich noch etwas weiter raus aus Wien, zum Lainzer Tiergarten. Und da nehme ich euch jetzt hin mit. Im Westen von Wien liegt der Lainzer Tiergarten. Das ist ein riesiges Areal von 2450 Hektar. Es ist schon etwas abgeschiedener vom Kern der Stadt. Heute ist es ein Naturschutzgebiet. Früher war das hier ein Jagdgebiet, wo die kaiserliche Familie und ihre Gäste gejagt haben und die Bevölkerung, die musste draußen bleiben. Wenn man sich auf dem Gelände umschaut, ist der Gedanke schon absurd. So viel Fläche für so wenige Menschen. Aber klar, der Pöbel hatte hier nichts zu suchen. Die Ruhe, das Grün. Genau dieser Ort erschien Franz Josef ideal für eine Idee. Was wäre, wenn ich Elisabeth hier ihren eigenen kleinen Rückzugsort baue? Unbehelligt und unbeobachtet vom Volk. Und trotzdem bleibt sie nah bei der Familie. 1881 machte der Kaiser die ersten Pläne. Von 1882 bis 1886 wurde das Anwesen gebaut. Villa Waldruh sollte der Bau heißen. Sehr kreativ. Es wurde Villa Hermes oder wie sie heute genannt wird, Hermes Villa. Die Gestaltung des Anwesens, außen wie innen, verrät viel über Elisabeth. Deswegen schauen wir uns das mal eben an.
Es ist schon wirklich ein überraschender und auch ziemlich beeindruckender Anblick, wenn man sich so vom Tiergarten aus der Hermes Villa nähert. Rundherum sind nur weite Wiesen, Bäume und plötzlich ragt dieser riesige Prunkbau auf dem Berg auf. Wenn man durch den Vorgarten rund um die Hermesstatue geht, die gewundenen Wege und gewundenen Treppen weiter hochgeht, kommt man an einem Brunnen vorbei und steht vor dem Hauptportal der Hermes-Villa.
Hermes, der Götterbote. Die griechische Mythologie hatte es Elisabeth angetan. Besonders verehrte sie Achill, dem sie im Foyer der Hermes-Villa eine Skulptur errichten ließ. Aber mit Griechenland hört es nicht auf. So ziemlich alles, was Elisabeth so bewegte, fand sich hier. Auf dem Balkon eine Büste ihres Lieblingsdichters Heinrich Heine. In ihrem Schlafzimmer ein riesiges Wandgemälde mit Shakespeares Sommernachtstraum. Die Hermes-Villa war so etwas wie ihr Schloss der Träume, ihr Reich, wo sie, wie Shakespeares Feenkönigin Titania, in der sie sich selbst sah und als diese sich immer wieder bezeichnete, über ihr Reich herrschte.
Titania wandelt unter hohen Bäumen, mit weißen Blüten ist ihr Pfad bestreut. die Buchen rings, die alten Eichen keimen. Es scheint der Wald ein Dom dem Mai geweiht. Ein Dom durchweht von märchenhaften Träumen, ein Zauberort, verborgen und gefeit. Maiglöckchen läuten duftend süße Lieder und goldene Falter schweben auf und nieder. Doch nie und nimmer werden zugelassen die draußen an des Zauberwaldes Tor. Um Einlass flehen mit Schreien und mit Scharren die alten Esel und die jungen Narren.
Die Hermes-Villa war ein großes und ziemlich kostspieliges Bauprojekt, aber so richtig geliebt hat Elisabeth diesen Ort nie. Ich gebe zu, die Idee von Franz Josef war nicht so schlecht, aber irgendwie trug am Ende doch alles ein wenig zu sehr die Handschrift des Kaisers. Falls ihr euch noch an die Beschreibung der Hofburg aus Folge 1 erinnert, wisst ihr, ein Händchen für moderne und stilvolle Einrichtung hatte der nicht wirklich. Und sowieso war Elisabeth nach wie vor am liebsten unterwegs und nur selten in Titanias Zauberschloss. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, hier finden sich so viele Hinweise und Schlüssel zu Elisabeths geistiger Welt. Wie praktisch, dass wir mit Alfons Schweigert so einen Experten für Glaubensfragen haben, den wir zu diesem Potpourri an Einflüssen einfach mal befragen können.
Sie hat also im Grunde genommen sich auch ihren Glauben dann selber gemacht. Sie glaubt nämlich nicht an den dreieinigen Gott. Für mich ist es Gott Jehova, der Gott des Alten Testaments. Und damit kommt die Verbindung zu Heinrich Heine. Heinrich Heine selber in seinen Gedichten glaubt an den Gott Jehova, glaubt an diesen einen alttestamentarischen Gott. Dieser Gott ist ja klar, dass er ein Gott ist, so wie sie sich eben einen Menschen vorstellt. Wenn Gott jemanden sympathisch findet, dann hilft er ihm und haut die anderen, die dem was Böses tun wollen, kaputt. Das ist so quasi der Gott der Rache. Und dieser Gott ist identisch mit den griechischen und römischen Göttern. Drum liebt auch die Kaiserin griechische und römische Götter, weil die für sie durchschaubarer waren. Diese Götter, die römischen und die griechischen Götter, sind Menschengötter. Also die reagieren wie Menschen. Die schützen einen, die lieben einen. 5 Minuten später sind sie aber genau auf dem wieder böse. Das heißt also, das ist das Leben, was sie schätzt. Und drum liebt sie auch griechische und römische Götter. Und die natürlich werden ihr durch Dichter auch vorgeschrieben, durch Shakespeare, durch den Lord Byron, durch natürlich Heinrich Heine und durch viele andere. Und da geht sie jetzt her und holt sich die Dinge eigentlich heraus, die sie für ihren Glauben braucht. Sie bastelt sich ihre Religion. Man nennt das eine Bricolage, das ist eine Bastelarbeit. Das heißt, sie holt sich auch philosophische Erkenntnisse, sie kennt Schopenhauer, sie kennt Nietzsche, da holt sie sich ein Stück raus und hier holt sie sich ein Stück raus. Und es wird dann am Schluss entsteht eine Patchwork. Religion. Eine Religion aus unterschiedlichen Elementen, unterschiedlicher Religionen. Und das ist eigentlich, ja, eine Frechheit, denn sie bastelt sich ihren eigenen Glauben.
In Wien war man wohl froh, dass dieser religiöse Flickenteppich nur in der Hermesvilla auslag. Tief im Lainzer Tiergarten, wo niemand etwas davon mitbekam. Aber für Elisabeth war das alles sehr präsent. Sie trug das ja alles in sich, ihre geistige Welt. Und in der verehrte sie niemanden so sehr wie den Dichter Heinrich Heine.
Die Kaiserin hat ja buchstäblich Heinrich Heine inhaliert. Sie hat das gesamte Werk Heines gekannt, sie hat es gehabt. Sie hat ja nicht nur Heines Werk gekannt, sie hat bei ihrem Schreiben, bei den Gedichten, hat sie gesagt, nein, der Heine, der führt mir, wenn ich schreibe, sogar die Hand, der steht hinter mir, das ist mein Meister. Einmal hat sie sogar geglaubt, der Heine taucht vor ihrem Auge plastisch auf. Das heißt also, sie war mit ihm verbunden. Sie war ja im Grunde mit Heine eigentlich verheiratet. Es war eine Seelenheirat. Es war eine Verbindung, eine engste Verbindung mit Heinrich Heine.
In Heine sah sie offenbar den Mann, der Franz Josef nie sein konnte. Bei ihren Gedichten eiferte sie Heine nach. Passenderweise hat sie ihre Verbindung zu ihrem Meister, wie sie ihn nannte, auch in einem Gedicht festgehalten.
An meinen Meister. Es schluchzt meine Seele, sie jauchzt und sie weint. Sie war heute Nacht mit der Deinen vereint. Sie hielt dich umschlungen so innig und fest, du hast sie an deine mit Inbrunst gepresst. Du hast sie befruchtet, du hast sie beglückt, sie schauert und bebt noch, doch ist sie erquickt. O könnten nach Monden aus ihr auch erblühen so wonnige Lieder, wie dir einst gediehen. Wie würde sie hegen, die du ihr schenkst, die Kinder, die du deine Seele getränkt.
Doch die geistige Verbindung, die Elisabeth zu Heine spürte, beschränkte sich nicht nur auf die Dichtkunst. Sie ging viel tiefer. Heinrich Heine ist ein wichtiger Schlüssel, wenn man verstehen möchte, wie Elisabeth denkt. Deswegen sollten wir uns kurz mit seinem Leben beschäftigen. Heine zählte zu den bedeutendsten deutschen Dichtern und Schriftstellern des 19. Jahrhunderts. Zudem war er auch als Journalist tätig. Er verband die hohe literarische Kunst mit scharfen politischen Texten. Zeitweise wurde der 1797 in Düsseldorf geborene Heine mit einem Publikationsverbot belegt. Heine war ein Außenseiter. In Zeiten, in denen Antisemitismus salonfähig und nationalistische Tendenzen die Norm waren, wurde er als Jude mit liberalen und republikanischen Ideen massiv angefeindet. Das ging so weit, dass Heine ins Exil nach Paris ging. Der berühmte Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzky sah als Grund für Heines Flucht die Ausgrenzung, die er durch die Gesellschaft in Deutschland erfahren habe. In Paris sei er danach Ausländer gewesen, in Deutschland ein Jude und folglich ein Ausgestoßener, so Reich-Ranitzky. Bei Elisabeth lagen die Dinge natürlich komplett anders, aber in diesem Außenseitertum konnte sie sich mit dem Dichter identifizieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt in ihrer Biografie, auf den wir jetzt näher eingehen wollen. Mit einer weiteren Expertin. Lisa Fischer kennt ihr ja schon aus der vergangenen Folge. Das ist die Kulturhistorikerin aus Wien. Mit ihr habe ich natürlich auch über Sissi und Heinrich Heine gesprochen. Warum hat Elisabeth so eine große Verbindung zu Heine gespürt?
Es war eine Seelenverwandtschaft, die sie mit Heinrich Heine verband, wahrscheinlich auch nicht zufällig, denn Heine war durch seine jüdische Herkunft, durch den massiven Antisemitismus, der sich in der damaligen Zeit schon auszubreiten begann, auch gefährdet. Er war eine widersprüchliche Persönlichkeit und vor allen Dingen eine sehr sensible, bei dem schon auch der Sprung der Zeit, der Spalt der Zeit mitten durch sein Herz gegangen ist. Also diese Seelenverwandtschaft, wo die Konflikte, die sich in gesellschaftspolitischen Umbrüchen manifestieren, dann bei den einzelnen Personen derartig auswirken, dass auch sie sich selbst nicht mehr beheimatet fühlen, also heimatlos sind. Wanderer, Wanderinnen zwischen den verschiedenen Welten, die diese Umbrüche spüren, aber wo die Umbrüche noch nicht zu einer Konkretheit kommen können.
Diese Umbrüche haben auch eine politische Ebene. Wie Heine sah Elisabeth, obwohl selbst ein Symbol der Monarchie, keine Zukunft in dieser Staatsform.
Ihr lieben Völker im weiten Reich, so ganz im Geheimen bewundere ich euch. Da nährt ihr mit eurem Schweiße und Blut gutmütig diese verkommene Brut.
Elisabeth teilte Heines liberale Einstellung, befürwortete die Republik. Wäre es zu politischen Umwälzungen gekommen, hätte sie das unterstützt. Das behauptet sie zumindest in einem Gedicht.
Ich war heute Nacht ein Kaiser. Doch freilich nur im Traum, dazu noch ein so weiser, wie es solchen gibt wohl kaum. Wer weiß, gäb's keine Fürsten, gab es auch keinen Krieg. Aus war das teure Dürsten nach Schlachten und nach Sieg. Vielleicht lässt sich was machen, doch mit vereinter Kraft, dass man aus alten Sachen hier noch was Gutes schafft. Und sollten sie entscheiden, die Republik muss sein, so willige mit Freuden in ihren Wunsch ich ein. Den Traum, als ich erwachte, hab keinem ich erzählt. Sonst sperren sie mich sachte noch gar ins Bründelfeld.
Da Das Bründelfeld ist die Kurzform für die Niederösterreichische Landesirrenanstalt am Bründelfeld, wo ab 1853 erstmals Personen aufgenommen wurden, die als psychisch krank eingestuft worden waren. Elisabeth muss sich sicher gewesen sein, es wird noch ein wenig dauern, aber der gesellschaftliche Wandel, der wird kommen. Und Leute, ich wäre dabei. So ehrlich müssen wir an dieser Stelle leider einmal sein, so sehr sich Elisabeth auch in Heine wiederfand, sie hatte weder seine dichterischen Fähigkeiten, noch hatte sie seinen Mut, sich für die eigenen Überzeugungen auch einzusetzen. Ihre Machtposition, die sie sich am Hof erarbeitet hat, auch für andere zu gebrauchen, trotz aller möglichen Konsequenzen, die das für sie haben könnte. Oder liege ich da jetzt komplett falsch? Das habe ich Alfons Schweigert gefragt. Nun hat sie aber auch ihre Kritik an der Kirche, des Friedens willen will ich mal sagen, für sich behalten. Sie hat ihre Macht gegenüber Franz Josef vor allem ausgespielt, um ihre persönlichen Freiheiten herauszuhandeln. Jetzt ist es ja aber auch belegt aus ihren Gedichten, dass sie eigentlich ganz andere Überzeugungen hätte, die eine größere gesellschaftliche Tragweite auch haben und politische. Sie hat aber Zeit ihres Lebens es nicht gewagt, ihre Macht so weit einzusetzen und sich so weit ihren Status auch zu gefährden, ihre Rolle als Kaiserin, ihre Privilegien so weit aufzugeben oder in die Waagschale zu werfen und es wirklich zum Bruch kommen zu lassen, diese Macht öffentlich für etwas Größeres auszuspielen. Das ist schon korrekt, oder?
Nein, das ist genau korrekt. Und warum hat sie es nicht getan? Weil sie Beispiele weiß. Das heißt, wenn sie wirklich aufgetreten wäre und hätte da den Mund aufgemacht und hätte gesagt, liebe Leute, diese ganze Monarchie ist ja eigentlich lächerlich. Ich bin für die Republik. In einem ihrer Gedichte sagt sie das. Also wenn, ja. Wenn die Republik passieren würde, wäre ich voll dabei. Kaiser gehört längst abgeschafft, hat sich alles überholt. Das Volk lässt sich von diesen paar Hirschen da, nämlich uns, sie hat sich selber kritisiert, obwohl sie da mitgespielt hat, lässt sich von uns da quälen und unterjochen. Also eigentlich ist die Zeit doch längst vorbei. Aber den Mut hatte sie nicht, dass sie dann sagt, denn dazu war sie jedenfalls in den ersten Jahren, hat sie gesagt, ich habe ja eigentlich ein ganz gutes Leben. Ich kapiere zwar nicht, wie die Bevölkerung sich das gefallen lässt, dass ich das Geld zum Fenster hinauswerfe, weil dieses Geld hätte ich lieber für die Armen in Wien benutzen können, hätte lieber da Dinge einrichten können, Waisenhäuser etc. etc. Aber stattdessen hat sie 100.000 bis 150.000 Gulden pro einer Jagdreise zum Fenster hinausgeworfen. Das heißt, sie hat also enorme Summen verpulvert. Und das ist der große Widerspruch in ihr, weil sie im Grunde genommen das gleichzeitig verurteilt hat, aber dann auch verdrängt hat und hat gesagt, naja, eigentlich lebe ich ja ganz gut. Ich kann machen, was ich will. Wenn ich jetzt hergehe und plär das in der Gegend rum, wird sich deswegen nichts ändern. Doch eines wird sich ändern, ich komme ins Irrenhaus. Und dann ist mit der Reiserei und mit allem Schluss, dann werde ich überwacht. Na, das will ich schon gar nicht, das ist ja wieder Einschränkung meiner Freiheit. Also hat sie ihren Mund gehalten.
Ich bin ehrlich, ich möchte diese Entscheidung nicht treffen. Und ich tue mich auch schwer, sie in dieser Situation so komplett zu verurteilen. Aber dieser krasse Unterschied zwischen dem, was sie dachte, wovon sie sehr überzeugt wirkte, und der Art, wie sie handelte, irgendwie bleibt da ein Gefühl der, ich möchte es mal so nennen, Enttäuschung. Weil wir haben Elisabeth als starke Frau kennengelernt, die sich über so viel hinweggesetzt hat. Doch an diesem Punkt, wo es um eine größere Sache geht, da scheut sie jedes Risiko. Sie muss die Gefahr als sehr real eingeschätzt haben, dass das ein Schritt zu weit gewesen wäre. Eine rebellische Kaiserin, die Bildung forciert, sich dem Sport hingibt, reist und mit Konventionen bricht. Das waren alles Dinge, die wollte man am Hof nicht unbedingt an die große Glocke hängen. Komplett totschweigen unter Androhung von Strafe musste man sie nun auch wieder nicht. Aber eine Kaiserin, die die Monarchie ablehnt, die von der Republik träumt, das wäre etwas anderes. Das wäre ein Skandal. Und das durfte auch niemand wissen. Und doch war da jemand, der das alles mitbekam, der ihr sogar nacheiferte, der Elisabeths Überzeugung teilte, aber in einer ähnlich misslichen Lage gefangen war. Ihr Sohn, der Kronprinz Rudolf. Für ihn hatte Elisabeth ihre Macht eingesetzt. Ihn hatte sie aus der soldatischen Erziehung befreit. Und er schlug danach einen ganz anderen Weg ein, als der Hof es für ihn vorgesehen hatte. Darüber berichtet uns noch einmal Lisa Fischer.
Rudolf war so sensibel wie seine Mutter,
hat die aufgeklärtesten Lehrer und Freunde gehabt. Ja, hat er anonym für eine Zeitung geschrieben, nämlich für die Neue Freie Presse. Also das heißt, er war mit der progressiven Elite in Verbindung und hat auch die Ideen übernommen. Und dann kommt er zu seinem Vater, der ihn nicht zulässt, der in keinster Weise reformfreudig ist. Also das war so ein braver Soldat und Bürokrat, der ja noch so verhaftet war in einer ganz anderen Zeit. Und da war sie ja schon Quantensprünge voraus. Und der Rudolf natürlich auch, aber der ist nicht zum Zug gekommen. Abgesehen davon hat er auch eine Geschlechtskrankheit gehabt, war schwer depressiv. Also er war eigentlich schon das Symbol des Zusammenbruchs der Monarchie.
Rückwärtsgewandtes Denken, Wissenschaftsskepsis, Bildungsfeindlichkeit. Das war schon immer ein schlechtes Konzept für ein funktionierendes politisches System oder eine funktionierende Gesellschaft. Im Falle von Franz Josef und der Habsburger Monarchie mündete das Ganze irgendwann im Ersten Weltkrieg. Rudolf selbst war überzeugt, dass er die besseren politischen Ideen hatte. Diese Ideen, die er auch mit seiner Mutter teilte. Nur, politischen Einfluss hatte er nicht. Und der Thron, der erschien für ihn in weiter Ferne. Nicht nur unter dieser Art von Hilflosigkeit litt Rudolf sehr. Vor allem das schlechte Verhältnis zu seiner Mutter belastete ihn.
Rudolf war einer, der seine Mutter im Grunde genommen wirklich geliebt hat. Er hat sie angebetet. Der sagt immer, meine Mutter, warum kümmert sich die eigentlich so wenig um mich? Seine ganzen Vorstellungen, was Politik betrifft, was Wissenschaft betrifft, die sind im Grunde genommen identisch. Aber die Mutter hat sich nicht um den Rudolf gekümmert und der Rudolf war wiederum zu stolz, zu sagen, jetzt laufe ich jeden Tag der Mutter nach und winsle ihr vor, sie soll mich doch lieb haben.
Für ihre älteren Kinder interessierte sich Elisabeth jedoch nicht. All ihre Liebe und Fürsorge schenkte sie Marie Valerie, dem jüngsten Kind, was den Schmerz bei den Älteren wohl nur noch verstärkte.
Natürlich war er auch eifersüchtig auf die Valerie. Die wird umhalst, die das letztgeborene Kind, die verhätschelt die Mutter. Darum jede Erregung von diesem Kind wird von der Mutter sorgsam umwacht, überall wird sie hingenommen. Wenn die Valerie ein bisschen gehüstelt hat, dann ist die Mutter verzweifelt, hat Ärzte kommen, die Mutter hat sich an die Valerie geklammert und die Valerie auch an die Mutter. Die waren verbandelt. Und jetzt kommt der Rudolf. Sein stummer Aufschrei nach Liebe, der war im Grunde genommen ist ungehört verhallt. Den hat keiner wahrgenommen. Erst am Schluss seines Lebens irgendwo brach dann nochmal diese Verzweiflung heraus. Und aus dieser Verzweiflung heraus war er auch eifersüchtig auf die Valerie. Paar Wochen vor seinem Tod fällt er der Mutter weinend um den Hals. Ich glaube, da kommt der Schmerz eines Lebens zum Ausdruck.
Der Schluss seines Lebens, der ließ bei Rudolf nicht mehr lange auf sich warten. Über den Tod, den Schmerz der Kaiserin und das Leben nach dem Tod, darüber sprechen wir in der nächsten Folge. Host und Redaktion Tim Pommerenke. Für das Producing verantwortlich war Andolin Sonn. Redaktionelle Mitarbeit Ivy Hase. Die Gedichte gesprochen hat Dominik Davenport. Redaktionelle Unterstützung kam von Luisa Hanke, Silvana Katzer, Marie Röder und Inken Wried. Ein besonderer Dank gilt meinen GesprächspartnerInnen Lisa Fischer, Alphonse Schweigert und Katrin Unterreiner. Außerdem bedanke ich mich bei der Hermes Villa in Wien.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.